Liebe Gemeinde, auf diesem Weg ein herzlicher Gruß zum sogenannten Volkstrauertag, zum vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Wir hören eine Geschichte aus dem Neuen Testament, aus dem Lukasevangelium im 16. Kapitel. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Und danach sprach er zu dem Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Liebe Gemeinde, das ist eine Geschichte, bei der man sich oft schon gestritten hat, wie nennt man sie eigentlich? Was würde man dem für eine Überschrift geben? Manchmal steht in den Bibelausgaben drüber der ungerechte Verwalter. Ungerecht? Tja, weil er einfach so Schulden hergibt. Das hat nichts mit Recht zu tun, würde man dann hören. Andere nennen ihn den unehrlichen Verwalter. Unehrlich? Ja, weil er einfach Schuldscheine zunichte macht. Dokumentenfälschung, könnte man sagen. Oder auch untreu, weil er eben das Vermögen seines Herrn so leicht aufgibt. Die Geschichte selbst redet vom klugen Verwalter. Von einem, der zwar eigentlich ungerecht ist, aber durch seine Klugheit besticht. Und da denke ich, hoppala, das ist doch seltsam. Wie kann einer für klug gehalten werden, der den ihm anvertrauten Besitz eigentlich ja weggibt, nicht erhält oder vermehrt, wie man es vielleicht von einem Verwalter erwarten würde? Ich denke mir, wenn ich etwas abgebe und jemandem anderen anvertraue, dann will ich doch, dass er sorgsam damit umgeht. Wenn meine Kinder mich fragen, kann ich mir mal dein Handy ausleihen, weil ich vielleicht ja die Taschenlampenfunktion brauche, weil wir nochmal eine Runde durch den dunklen Hof drehen wollen und uns mit dem Handy, mit der Taschenlampe leuchten wollen, dann ist mein Standardsatz: Wiedersehen macht Freude. Dann will ich das wiederbekommen. Der kluge Verwalter hat nicht dafür gesorgt, dass der Herr seinen Besitz wiederbekommt. Er hat die Forderungen einfach ja ausgelöscht. Zwar nicht ganz, aber deutlich reduziert. Was macht seine Klugheit aus? Vielleicht kommen wir ihm auf die Spur, wenn wir fragen, welche Alternativen hatte er? Er stand vor dem Aus. Er war gekündigt. Und die eine Variante wäre wahrscheinlich gewesen zu sagen, ich quetsch noch raus, was geht. Ich ringe den Schuldnern noch ab, was sie gerade noch bezahlen können. Dann kriege ich vielleicht nicht alles, aber ein bisschen was, und das kann ich vielleicht sogar auf die Seite räumen, so dass ich für mich was habe. Die andere, die er sich entscheidet, er setzt auf Freundschaft. Er setzt auf Vertrauen. Macht euch Freunde durch die Art und Weise, wie ihr mit dem Besitz umgeht, mit Geld umgeht, so heißt es. Und das tut er. Vielleicht, weil er ahnt, ja, mein Besitz, der wird mich vielleicht eine Zeit lang schützen und der wird mir eine Grundlage zum Leben geben. Aber das ist so vielen Zufällen unterworfen. Ob der Herr mich dann doch noch weiter bezahlt oder nicht, das weiß ich nicht. Ob es gute oder schlechte Zeiten sind, die da kommen, kann ich auch nicht sagen. Wie viel ich dann noch haben werde, wer weiß das schon. Deswegen setzt er auf etwas anderes. Er setzt darauf, Freunde zu haben. Vielleicht, weil er sich sagt, das ist ein krisenfester Schatz. Dieses Vertrauen, das macht ihn aus. Und ich glaube, es ist dieses Vertrauen, das der Herr dann auch lobt. Dieses Vertrauen darauf, dass wenn er anderen entgegenkommt, sie ihm auch entgegenkommen. Und ich denke, das ist schon klug, in Freundschaft zu investieren, anderen entgegenzukommen und darauf zu bauen, dass dann da Brücken entstehen. Ich denke, das ist eine Frage, die uns heute am sogenannten Volkstrauertag beschäftigt. Die Frage, wie können Beziehungen gebaut werden? Wie können Freundschaften entstehen? Im Kleinen, in der Nachbarschaft, wie in der großen Politik. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Strategien ähnliche sind. Denn es geht immer auch ein Stück darum, wie gehen wir mit Schulden um? Ja? Im Gleichnis waren es handfeste Geldschulden. Und da gibt es Situationen, da müssen die Schulden einfach bezahlt werden, das ist klar. Unsere Gesellschaft, unser Leben basiert ja auch darauf, dass es Leistung und Gegenleistung gibt. Einer repariert mein Auto, ich bezahle das, diese Schuld, ja, für die muss ich eintreten. Aber hier ist es ja eben anders. Da geht es um Menschen in Not, die ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Und da geht es eben nicht darum zu sagen, du musst aber, das wäre in dem Fall kein Ausweg, dann hätte er vielleicht fast gar nichts bekommen. Andere Situationen sind vielleicht so, dass wir gar nicht mehr wissen, woher die Schulden eigentlich kommen. Wer denn Schuld hat und wer Recht? Wenn ein Streit mal so verfahren ist, dass jeder nur noch Recht haben will, dann hilft gerade diese Frage nicht mehr. Und vielleicht ist das die Klugheit des Verwalters, wenn er in Freundschaften investiert, dass er auf sein Recht verzichtet. Dass er darauf verzichtet zu sagen, ich habe Recht und du musst dich nach mir richten. Das macht er nicht. Er schaut in die Zukunft. Er sagt vielmehr, ihr seid mir wichtig. Deine Freundschaft ist mir wichtig. Und es geht mir nicht drum, dass die Schulden abbezahlt werden bis zum letzten Pfennig. Liebe Gemeinde, wenn ich das so sage und erzähle, ich glaube, dann geht's nicht darum zu sagen, dass diese Schuldfrage, die da so an den Rand gedrängt wird, oder die Schulden, die da erlassen werden, dass Schuld als solches unwichtig wäre. Nein, natürlich nicht. Wir denken heute an Opfer von Krieg und Gewalt, und natürlich ist es wichtig, dass Täter benannt werden, dass auch Strafen ausgesprochen werden, dass Schuld nicht unter den Teppich gekehrt wird. Aber ich denke, für ein gutes Zusammenleben, im Kleinen wie im Großen, da braucht es eine Basis, die darüber hinausgeht. Eine Basis, wo Menschen aufeinander zukommen, wo sie sich gegenseitig zeigen, du bist mir wichtig. Manchmal dadurch, dass sie sich vielleicht zu dem bekennen, was falsch gelaufen ist, ja? Aber dann immer mit dem Blick auf mich selber, nicht auf den anderen zu zeigen. Ich mache einen Schritt. Ich gehe auf den anderen zu. So handelt dieser kluge Verwalter. Ja, und ich glaube, die Geschichte wird nicht deshalb erzählt, jedenfalls nicht nur, weil sie uns sagen will, was wir tun könnten. Ja, auch das ist ein gutes Beispiel. Aber ich glaube vor allem, weil sie uns erzählt, wie Gott mit uns umgeht. Wie großzügig er ist. Wie verschwenderisch. Verschwenderisch in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe und Freundlichkeit. Er kommt auf uns zu. Er wird Mensch. Er verzichtet auf sein Recht. Auf sein Recht, göttlich zu sein, weit weg zu sein. Er kommt. Ja, er kommt uns nahe. Und er schaut nicht darauf, was irgendwann mal war, was vielleicht schiefgelaufen ist oder was gut gegangen ist. Er kommt. Er kommt, weil wir ihm wichtig sind. Er kommt in diese Welt, um zu spüren und zu fühlen, wie es uns geht und um Frieden zu schaffen. Sein Recht ist ein Recht der Barmherzigkeit und der Freundlichkeit. Vielleicht können wir uns erinnern oder vorausblicken auf das, was uns im neuen Jahr als Jahreslosung zugerufen wird. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, eine gute Zeit. Bleiben Sie behütet. Amen.